SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Katja Jansen. Hallo. Kapselkaffee finden viele toll, macht aber auch jede Menge Müll.
Wenn man das mal hochrechnet auf so eine 500 Gramm Kaffeepackung, dann brauche ich da 64 Kapseln und da habe ich einfach 25 mal mehr Ressourcenverschwendung.
Sagt Heike Silber von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Jetzt gibt's aber neuerdings auch Kaffeekapseln aus Papier. Ob das Müllproblem löst und wie wir Kaffee ökologisch genießen können, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht's um den Trend, Lebensmittel grün zu verpacken und um schmelzende Skigebiete. Um die 164 Liter Kaffee trinken wir in Deutschland pro Kopf und Jahr. Damit landet die Tasse Kaffee auf Platz 3 unserer beliebtesten Getränke. Nur Wasser und Fruchtsaft trinken wir noch mehr. Einzeln verpackter Kapselkaffee ist bei vielen nach wie vor beliebt, hat aber nicht unbedingt einen umweltfreundlichen Ruf. Die Nestlé-Marke Nespresso verkauft jetzt aber eine vermeintlich grünere Kapselvariante, Papierkapseln. Ist das jetzt der große grüne Wurf für alle, die nicht auf Kapselkaffee verzichten wollen? Darüber sprechen wir mit Heike Silber. Sie leitet die Abteilung Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Global, das Gespräch.
Frau Silber, was halten Sie denn jetzt von den neuen Papierkapseln? Sind die tatsächlich so grün, wie man denken könnte?
Also diese Papierkapseln sind letztendlich auch Einwegkapseln und damit wird auch viel Müll produziert. Und sie werden damit beworben, dass sie biologisch abbaubar sind, kompostierbar. Und das stellen aber einige Fachleute in Frage. Warum? Letztendlich bestehen diese Papierkapseln nicht nur aus Zellulose, also Papier, sondern sie sind beschichtet mit einem Polymer, also einem Kunststoff, damit die Qualität von dem Kaffee auch erhalten bleibt. Und die Frage ist, wie zersetzt sich jetzt dieser Kunststoff, wenn ich das jetzt in Kompost werfe? Und das wird sehr kritisch betrachtet.
Mhm. Und dann stellt sich ja auch noch die Frage, wo kommt das Papier eigentlich her?
Ja, das ist ein sehr wesentlicher Punkt, weil die Frage ist, ist es ein nachhaltig bewirtschafteter Wald, der jetzt vielleicht hier in Deutschland steht, oder ist es eventuell abgeholzter Regenwald in Brasilien? Und dazu bekommt man von den Herstellern entweder gar keine oder nur eine sehr geringe Auskunft.
Es gibt ja noch mehr Kapselalternativen, die ein grüneres Image haben, aus kompostierbarem Plastik zum Beispiel. Wie schneiden die in der Ökobilanz ab?
Also hier ist die Ökobilanz schwierig zu beurteilen, weil die zum Teil aus unterschiedlichen nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wurden. Maisbasis, Faserbasis. Hier war immer das Problem, ist das jetzt eine Konkurrenz zu den Nahrungsmitteln, wenn das angebaut wird? Und auch hier komme ich nicht drum rum, dass man zum Teil mit Kunststoff arbeiten muss. Also es ist oft eine Kombination aus natürlichen Rohstoffen und diesem Kunststoff. Hier hat man immer damit geworben, es ist biologisch abbaubar. Und es gibt leider auch eine DIN-Norm, die es zulässt, dass man draufschreiben darf, kompostierbar. Die Verbraucherzentrale hat mal eine Umfrage gemacht bei den Abfallwirtschaftsämtern in Baden-Württemberg und hat die Rückantwort bekommen, selbst in kommunalen Kompostieranlagen funktioniert es so nicht.
Aber wie ist denn dann Ihr Fazit? Gibt es umweltfreundlichen Kapselkaffee überhaupt?
Die Frage beim Kapselkaffee ist wirklich immer die Frage Einwegkapsel oder ein Mehrwegsystem. Es gibt ja mittlerweile auch Mehrwegkapseln, wo ich meinen Kaffee reinfüllen kann. Und dann hat man festgestellt, dass die Ökobilanz gar nicht so schlecht aussieht. Es kommt aber ehrlich gesagt eher darauf an, welchen Kaffee ich verwende.
Was macht beim Kaffee den Umweltaspekt aus? Also wo fallen Umweltbelastungen und Emissionen an?
Also die meisten Emissionen, ungefähr 40-80%, je nachdem, ob es konventionell oder Bio-Kaffee ist, fällt wirklich bei der Produktion der Bohne und der Herstellung des Pulvers an. Das ist die größte Menge, deswegen ist es da auch so wichtig, welchen Kaffee kaufe ich und welche Menge verwende ich. Dahingehend spielt zum Beispiel Transport eine ganz, ganz, ganz geringe Rolle, ist fast irrelevant. Auch die Frage der Produktion von so einer Kapselmaschine oder die Produktion von so einem Vollautomat hat weniger Auswirkungen wie die landwirtschaftliche Herstellung.
Eine Hilfestellung, den richtigen Kaffee, die richtige Bohne zu finden, das sind Siegel und Zertifikate, aber davon gibt es auch ganz schön viele. Wie finde ich mich da zurecht?
Es gibt einen ganz großen Unterschied und das ist zwischen konventionellem Kaffee und Bio-Kaffee, weil ich beim ökologischen Landbau keine synthetisch-chemischen Stickstoffdünger einsetze und auch nur mit sehr wenig Pflanzenschutzmitteln arbeite, kann man hier bis zu einem Drittel einsparen. Also das heißt, der große Unterschied ist schon mal konventionell oder bio und das sehe ich ja auf den Verpackungen, das EU-Bio-Logo, das ist sehr zuverlässig. Und dann habe ich natürlich beim Kaffeeanbau auch noch ganz andere Kriterien. Es ist ja auch die Frage, wie wird der Kaffee produziert? Kinderarbeit, werden soziale Standards eingehalten? Und hier habe ich noch die Möglichkeit mit dem Fairtrade-Siegel. Das finden wir auch sehr oft auf den Kaffeeverpackungen. Das heißt, es ist fair produziert, nachhaltig gehandelt. Ich kann in Weltladen gehen und dort meinen Kaffee kaufen.
Okay, das zum Rohstoff, zum Kaffee selbst. Da habe ich also die größten Hebel, um umweltfreundlich und nachhaltig zu handeln. Wie sieht's denn bei der Zubereitungsweise aus?
Wenn ich mit meinem Kaffeepulver sorgsam umgehe und zum Beispiel auch den Kaffee austrinke und nicht viel wegleere, ist es ökologisch viel besser, sich den Kaffee selber zu brühen in so einer French Press Kanne, in einer Espresso Kanne aus Edelstahl oder ich verwende beim Filterkaffee zum Beispiel auch wiederverwendbare Filter.
Kaffee trinken und nachhaltig leben, geht das am Ende also zusammen?
Ja, es geht zusammen. Es muss einem aber nur klar sein, von den Getränken ist der Kaffee das Getränk, was die schlechteste Ökobilanz hat. Es ist ein bisschen ein Luxusgetränk, was ich mir leisten kann, was einem ja auch vielleicht schmeckt. Und wenn ich nachhaltig Kaffee trinken möchte, dann wirklich gucken, dass ich nur so viel Pulver verwende, wie ich wirklich brauche, mir nur so viel Kaffee zubereite, wie ich auch trinke. Und dann schaut, dass ich nicht viel Müll produziere.
Sagt Heike Silber von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Kaffee, um nach der Karnevalszeit wieder wach zu werden, ist die eine Sache. Mit Beginn der Fastenzeit geht's für einige gerade aber auch um Alkohol oder besser um den Verzicht darauf. Alkoholfreies Bier oder alkoholfreier Wein können da eine Option sein. Und beim Wein tut sich gerade was. Der darf ab Mitte März nämlich alkoholfrei und Bio sein. Ja, das war bislang in der EU nicht erlaubt. Was dahinter steckt, erklärt Dominik Bartoschek.
Wegen einer Rechtslücke konnte die vergangenen 2 Jahre entalkoholisierter Wein nicht in der Bio-Variante verkauft werden. Das wird sich jetzt ändern, weil die Kommission künftig auch für Bio-Weine die Vakuumdestillation zulässt. Das ist die gängige Methode zur Entalkoholisierung von Wein. Die Rechtslücke war Anfang 2023 entstanden. Damals wechselte die Herstellung von alkoholfreien Weinen vom Lebensmittelrecht ins Weinrecht. Weil dabei aber das Verfahren der Vakuumdestillation für Bioweine nicht ausdrücklich zugelassen worden war, verloren Bioweine ihren Status als Bio, sobald sie entalkoholisiert wurden. Der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft zeigte sich jetzt erfreut von der bevorstehenden Änderung. Damit werde eine unnötige Rechtsposse beendet, heißt es. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sagte, es sei ein guter Tag für die Biowinzerinnen und Biowinzer und für alle, die ihren Biowein auch alkoholfrei genießen wollten.
Ja, Lebensmittelvorgaben können kompliziert sein. An anderer Stelle sind sie aber offensichtlich so, naja, locker, dass wir in den Regalen im Supermarkt immer mehr vermeintlich grüne Produkte finden. Ein prominentes Beispiel: Plant-Based Nutella. Nutella mit grünem Deckel und grünem Inhalt. Der Frage ist Johannes Hampel nachgegangen.
Vegane Käsealternativen strahlen in grasgrünen Verpackungen. Pizzakartons und Hafercookies schmücken sich mit grünen Blättchen im Logo. Und selbst Nutella gibt es jetzt in einer neuen Variante mit grünem Deckel. Bei den Verbrauchern kommt das gut an.
Steht ja hier auch vegan drauf, weil das ist ja jetzt auch im Trend.
Von der Farbe kommt mir das irgendwie gesünder vor.
Die Grün ist besser.
Viele verbinden das halt mit Natur, Bio, Gesundheit.
Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, 2/3 aller Kaufentscheidungen werden rein emotional getroffen. Und die Farben der Verpackungen spielen dabei eine große Rolle. Die Lebensmittelhersteller machen sich das zunutze, sagt Dirk Hagen-Zimmermann, Produktdesigner und Experte für Verpackungsdesign.
Das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun, mit Bio zu tun. Und das ist natürlich ein Jackpot für die Industrie.
Nur der Inhalt hat oft wenig damit zu tun, was die grüne Verpackung verspricht. Beispiel Nutella. Stefan Lück ist Lebensmitteltechnologe und hat die neue grüne Variante analysiert.
Es ist eigentlich nur eine gezuckerte Fettcreme, die also aromatisiert wird mit ein bisschen Nuss und ein bisschen Kakao. Und als Füllmasse hat man ein bisschen Kichererbsenmehl dabei. Das Einzige, was auffällt, ist, dass durch das Kichererbsenmehl ein stärker nussigerer und auch erdiger Ton zu schmecken ist.
Statt Magermilchpulver enthält das grüne Nutella nämlich Kichererbsen- und Reissirupulver. Ansonsten unterscheidet es sich aber kaum vom Original. Rund die Hälfte ist Zucker, ein Drittel Fett, der Rest vor allem Palmöl.
Da hätte ich mir aus ökologischen und ernährungsphysiologischen Gründen doch eher gewünscht, ja, gesündere Fette wie Kakaobutter, andere Pflanzenfette einzusetzen und vielleicht auch den Anteil an Nuss zu erhöhen.
Gesünder ist das grüne Nutella also nicht. Hersteller Ferrero schreibt dazu auf Anfrage:
Der grüne Deckel von Nutella Plant-Based dient der Unterscheidung beider Varianten. Wie bei Nutella Classic ist Palmöl eine entscheidende Zutat, um die richtige Cremigkeit und einzigartige Streichfähigkeit von Nutella zu gewährleisten. Gleichzeitig hat Ferrero sich dazu verpflichtet, abholzungs- und ausbeutungsfreies Palmöl zu beschaffen.
Doch auch zertifiziertes Palmöl ist umstritten. Für Nachhaltigkeit kann der grüne Deckel also kaum stehen.
Es ist im Prinzip wie das Original, eigentlich nur in grün. Ja, es ist nicht nachhaltiger, es ist nicht gesünder. Und der Haken natürlich bei der ganzen Sache ist, es ist 40% teurer. Und das muss man bezahlen wollen.
Bei anderen grünen Produkten ist die Bilanz ähnlich. Beispiel die Obstis von Alete, die mit einem grünen Blatt im Logo und der Aufschrift ohne Zuckerzusatz werben. Doch Stefan Lück warnt.
Ich kann mir vorstellen, dass Eltern glauben, vielleicht auch nur unterbewusst, dass sie es hier mit einem gesunden, trendigen, aber auch nachhaltigen und guten Produkt für das Kind zu tun haben. Auch wenn hier draufsteht, ohne Zuckerzusatz, heißt es natürlich nicht, dass dieses Produkt keinen Zucker hat.
Denn durch den Prozess des Gefriertrocknens kommt es bei diesem Produkt zu einer Aufkonzentrierung des Fruchtzuckers. Der Zuckeranteil liegt somit bei fast 70%. Der Hersteller, der Molkereikonzern Deutsche Milchkontor, schreibt uns dazu:
Die verwendete Auslobung ohne Zuckerzusatz entspricht den derzeit gültigen lebensmittelrechtlichen Anforderungen. Der Zuckergehalt im Produkt stammt ausschließlich aus den verwendeten Fruchtpüree-Konzentraten.
Auch der vegane Reibegenuss von Lidls Eigenmarke Vemondo sieht auf den ersten Blick gesund aus, hat jedoch den schlechtesten Nutri-Score E. Stefan Lück erklärt:
Ich meine, wir haben ja nur drin Fett, klar, Kokosfett, Rapsöl und wir haben drin Kohlenhydrate, klar, stärker als Bindemittel. Kein Eiweiß, keine Ballaststoffe und dazu noch relativ viel Salz.
Lidl schreibt uns dazu:
Die Farbe der Verpackung lässt keine Rückschlüsse auf die enthaltenen Inhaltsstoffe zu.
Und daran können Verbraucher sich tatsächlich orientieren. Wer wirklich gesündere Lebensmittel einkaufen will, der kommt um einen Blick in die Zutatenliste und auf die Nährwertangaben nicht herum. Egal wie grün die Verpackung daherkommt.
Grünes Image, aber nicht immer auch tatsächlich grün. Was auf Lebensmittel zutrifft, das lässt sich auch auf einen der Hoffnungsträger der Energiewende übertragen: Wasserstoff. Denn auch beim Wasserstoff kommt es in Sachen Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit darauf an, wie er hergestellt wird. Nur grüner Wasserstoff, der mithilfe erneuerbarer Energien erzeugt wurde, ist tatsächlich klimaneutral. Aber wie sieht's eigentlich aktuell aus in Sachen Wasserstoff? Wie weit sind wir in Deutschland mit dieser Technologie, die vor allem der energieintensiven Industrie helfen soll, von den fossilen Energieträgern loszukommen? Kai Rüßberg hat einen Überblick.
Wasserstoff gilt als Schlüssel zur Energiewende, als Gas, mit dem die Energiewende möglich wird. Doch zunächst sind dafür große Investitionen nötig, um die Infrastruktur aufzubauen, von der Erzeugung über die Lieferung bis zur Nutzung. Tim Kehler vom Verein Gas- und Wasserstoffwirtschaft rechnet damit, dass 2025 dafür das Startjahr sein wird.
Wir erwarten, dass in diesem Jahr tatsächlich die Bagger rollen, damit die ersten Abschnitte für diese wichtige Wasserstoffinfrastruktur geschaffen werden. Wir müssen jetzt auch schaffen, dass die Industrie auf Wasserstoff sich Schritt für Schritt umstellt und dass wir vor allen Dingen wasserstofffähige Kraftwerke in Deutschland bauen, damit der Kohleausstieg auch tatsächlich vollendet wird.
Sogenannter grüner Wasserstoff wird aus erneuerbarer Energie mit Elektrolyse erzeugt. Dabei wird Wasser mithilfe von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff getrennt. Künftig soll Wasserstoff in großen Anlagen erzeugt werden, am besten mit Überschussenergie. Gebaut werden sollen sie vorwiegend in Norddeutschland, wo die meisten Windräder stehen. Und nun kommt auch noch das Leitungsnetz voran, betont Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur.
Die Bundesregierung hat ein Wasserstoffkernnetz auf den Weg gebracht. Sie hat dafür Finanzierungsinstrumente bereitgestellt, ein sogenanntes Amortisationskonto. Und die Bundesnetzagentur hat schon im letzten Herbst dieses Wasserstoffkernnetz genehmigt. Wir legen momentan noch Preise dafür fest. Das wird jetzt aber zügig gehen. Und schon jetzt bauen die Netzbetreiber ihre alten Erdgasnetze um, sodass Wasserstoff fließen kann. Das heißt, das Wasserstoffkernnetz entsteht jetzt schon.
Wenn Erdgasleitungen umgebaut werden, um damit Wasserstoff zu transportieren, geht dies schneller und es spart Kosten ein. Denn die Finanzierung der Wasserstoffinfrastruktur ist ein Kernproblem bei der Dekarbonisierung. Laut einer Studie im Auftrag von NRW Energy for Climate müssen bis 2045 2 Billionen Euro investiert werden. Dazu kommen Milliardeninvestitionen in Industrie, Verkehr und Gebäude. Damit die Energie aus Wasserstoff für die Kunden bezahlbar ist, finanziert der Staat vor, erklärt Klaus Müller.
Weil wenn Sie jetzt alle Kosten auf den Kubikmeter Wasserstoff umverteilen würden, dann wären das exorbitante Kosten. Niemand würde das bezahlen wollen. Darum hat die Bundesregierung gesagt, das Geld wird jetzt erstmal vorfinanziert durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die KfW.
Zuletzt hatten einige Akteure aus der Energiewirtschaft Wasserstoffprojekte zurückgestellt und angekündigt, zunächst weiter auf fossile Brennstoffe zu setzen. Auch unter dem Einfluss der Pläne der US-amerikanischen Regierung. Doch der Umbau der Energiewirtschaft lässt sich dadurch nicht aufhalten, meint Georg Stamatelopoulos, Vorstandschef des Versorgungsunternehmens EnBW.
In unserem Geschäft investieren wir mit einem Horizont von 25 bis 45 Jahren. Deswegen ist es unser Interesse und ich glaube, es ist auch das Interesse der Verbraucher, dass wir stabile Rahmenbedingungen in Deutschland haben.
Anders als Strom in Batterien kann man Wasserstoff beispielsweise in Form von komprimiertem Gas dauerhaft und in großen Mengen speichern. Durch die Umwandlung in Ammoniak lässt sich Wasserstoff auch bei weit geringerem Energiebedarf über lange Strecken transportieren, ähnlich wie Öl oder Gas, zum Beispiel per Schiff. Dadurch soll der Energiebedarf großer Stromverbraucher in der Industrie gedeckt werden.
Der Wasserstoffhochlauf ist politisch beschlossene Sache. Eigentlich genau wie der deutsche Ausstieg aus der Atomenergie. Auch da ist alles beschlossen, sogar vollzogen. Wir sind raus aus der Kernenergie. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass das Thema bei der zukünftigen Bundesregierung doch nochmal auf den Tisch kommt. Denn einige haben die Hoffnung, dass uns Kernkraftwerke beim Umstieg auf Erneuerbare helfen können. Oft geht es in der Diskussion um spezielle, besonders kleine Kernkraftwerke, was die können und was nicht. Inka Zimmermann hat die Details.
Es heißt AP300 und ist ein voll funktionsfähiges Atomkraftwerk, das ungefähr so viel Platz braucht wie 2 Handballfelder. Ein Small Modular Reactor, kurz SMR, den man im Netz schon digital besichtigen kann. Er soll künftig 300 Megawatt elektrischen Strom produzieren. Das ist ungefähr ein Viertel von dem, was ein normales Atomkraftwerk leistet. Gerade weil er kleiner ist, könnte so ein SMR sogar besonders sicher sein.
Ich glaube schon, dass man sagen kann, allein von der Größe her könnte man die noch mal deutlich sicherer gestalten. Und diverse Hersteller von diesen Produkten reden ja auch davon, dass die Eintrittswahrscheinlichkeiten für einen Kernschmelzunfall noch mal drastisch reduziert werden gegenüber großen Reaktoren.
Das sagt Thomas Walter Tromm. Er ist Experte für nukleare Sicherheit am Karlsruher Institut für Technologie. Dass die Small Modular Reactors kleiner sind, bedeutet nämlich auch, dass sie sich im Falle eines Unfalls besser abkühlen können. Passive Kühlung nennt man das. Das vorhandene Kühlwasser reicht zur Kühlung aus und es braucht keine zusätzlichen Pumpen. Damit wäre ein Unglück wie in Fukushima quasi ausgeschlossen. Dabei ist schon jetzt der Preis ein Argument, das stark gegen Atomstrom spricht. Polen baut gerade ein neues Atomkraftwerk und nach aktuellen Schätzungen wird das rund 35 Milliarden Euro kosten.
Wenn man die Warenkosten einpreisen würde, wäre der Strompreis gigantisch teuer. Nur mit hohen Subventionen lässt es sich überhaupt rechtfertigen, wie man ja auch in England oder Finnland oder Frankreich sieht, dass Atomenergie da ist und dann muss der Strompreis gedeckelt werden.
Erklärt die Klimaökonomin Claudia Kempfert. Eine Studie des Fraunhofer Instituts für Solarenergie in Freiburg kommt zu dem Ergebnis, erneuerbare Energien kosten pro Kilowattstunde unter 10 Cent, Atomstrom zwischen 13 und knapp 50 Cent.
Die Klimaziele ließen sich erreichen ohne Atomstrom, nämlich mit einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien, auch gerade in allen Sektoren. Das zeigen sehr, sehr viele Studien.
Auch eine Vollversorgung aus erneuerbaren Energien wird es nicht zum Schnäppchenpreis geben. Auch hier sind erst einmal Investitionen nötig. Der größte Vorteil der Erneuerbaren dürfte aber auch das Timing sein. Im Gegensatz zu den Mini-Atomkraftwerken, die es bisher nur digital gibt, sind sie schon jetzt Praxis. Bis ein SMR in Deutschland gebaut werden könnte, könnte es dagegen noch mindestens 10 Jahre brauchen, schätzt Kempfert. Immer noch ungeklärt wäre dann die Frage nach dem Endlager.
Und auch das verursacht nochmal hohe Kosten, die auf die Gesamtrechnung Kernkraft mit draufgehören. Während die einen sich gerade über jeden Sonnenstrahl einzeln freuen und den Frühling in vollen Zügen genießen, werfen andere einen sehnsüchtigen Blick Richtung Berge. Liegt da noch Schnee? Reicht's zum Skifahren? Denn für viele Wintersportler ist gerade eigentlich Hochsaison. Mit dem Klimawandel ändern sich aber auch die Winter- und die Schneeverhältnisse. In den Mittelgebirgen bleiben die Skipisten immer öfter grün-braun, auf jeden Fall schneefrei. Selbst im Alpenraum ist die Schneesaison unterhalb von 2000 Metern heute bis zu 34 Tage kürzer als noch Anfang der 70er. Aber was heißt das in der Konsequenz für den Wintersport? Martin Thiel hat Antworten gesucht.
Rund 15 Millionen Deutsche fahren Ski, aber es werden weniger. Die Boomer werden älter und die Skigebiete wandern immer weiter nach oben. Und die Preise steigen als Folge des Klimawandels mit. Es wird immer wärmer und statt Schnee fällt immer häufiger Regen, bedauert der begeisterte Skifahrer und ARD-Wettermann Carsten Schwanke.
Wenn ich mir nur die letzten zwei Winter annehme, da hat es im Januar, also im Hochwinter, im sogenannten Hochwinter, in hochgelegenen Skigebieten in Österreich und in der Schweiz mehrfach bis auf 2.500 Metern Höhe geregnet. Das gab es in den 1990er Jahren, das gab es Anfang der 2000er Jahre nicht. Und das gab es im letzten Jahr fast im Wochentakt.
Die Frage lautet also, wie lange werden wir noch Skifahren können?
Wir werden es noch erleben, dass wir es nicht mehr können.
Die Taktik vieler Skiorte und der Skiindustrie: hinauszögern, dagegen ankämpfen. Das Zauberwort heißt technischer Schnee. Das, was man im Volksmund als Kunstschnee bezeichnet, der wird mit Kanonen produziert und verlängert das weiße Vergnügen noch ein paar Jahre, vielleicht Jahrzehnte, sagt Fabian Wolfsperger vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos im Plus-Minus-Podcast Schnee von gestern. Beschneiung ist Existenzsicherung.
Die Beschneiung, die hilft halt enorm, sage ich mal, in den nächsten 20, 30, 40 Jahren, also im Prinzip sogar bis Ende des Jahrhunderts für die Alpen, um das planbar weiterlaufen zu lassen.
Wohlgemerkt in den Alpen, denn alles, was unter 1500 Meter liegt, also alle deutschen Mittelgebirge, wie zum Beispiel der Schwarzwald, haben keine Zukunft als sichere Skigebiete. Davon ist Tourismusforscher Dr. Jürgen Schmude von der Uni München überzeugt. Technischer Schnee, sagt er, ist eine Übergangslösung.
Und dann hängt es natürlich auch immer davon ab, haben wir einen guten Winter, haben wir einen schlechten Winter. Wir werden auch in Zukunft gute Winter haben. Die Mittelgebirge werden langfristig, aber von der Karte, und langfristig meint 2050, von der Karte der Wintersportgebiete verschwinden.
Und das Verschwinden hat schon angefangen, sogar in den Alpen. Am Jänner im Schöngau am Königssee wurden bis 2019 noch 57 Millionen Euro in neue Gondeln und Pisten investiert. Und trotzdem wurde der Skibetrieb dort größtenteils eingestellt. Bürgermeister Johannes Rast.
Wenn es halt irgendwann vom Klima her nicht geht oder die Kosten so enorm sind, dass es nicht mehr geht, dann muss ich mich verändern. Das heißt ja nicht, dass ich aufgebe, sondern ich entwickle mich weiter, wenn es auch in die Richtung ist.
Die andere Richtung heißt Naturgenuss ohne Pisten. Schneewanderungen, Tourenski, Schlittenfahren. Denn eine Piste zu präparieren kostet etwa 1 Million Euro pro Kilometer, so eine Schätzung des Schweizer Seilbahnverbandes. Der Energieverbrauch in den Alpen für technischen Schnee ist so hoch, dass man damit rund 500.000 Haushalte pro Jahr versorgen könnte. Und selbst wenn das Beschneien mit erneuerbaren Energien klimafreundlich passiert, steigen die Preise. Schon jetzt kostet eine Skifahrwoche rund 1.000 Euro pro Person. Skifahren wird zum Luxus. Bleibt die Frage, kann man überhaupt noch ohne schlechtes Gewissen Skifahren? Ja, sagt Fabian Wolfsperger vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos.
Wenn wir das Skifahren aufhören, damit werden wir den Globus nicht retten. Es ist eigentlich ein Umdenken natürlich in der ganzen Konsumgesellschaft nötig. Und sage ich mal, im Tourismus auch. Ja. Und ich meine, Skifahren ist für uns ja vielfach noch ein naheliegender Ort oder eine naheliegende Reise. Auch in dem ganzen Thema Tourismus ist es ein kleines Thema.
Sollten aber die Skifahrer auf Flugreisen umsatteln, wäre der Schaden fürs Klima deutlich größer.
Skitourismus, also ein Vergnügen auf Zeit. Auch hier werden wir uns an den Klimawandel anpassen müssen. Dass das geht, zeigen viele Bergregionen aber schon jetzt mit neuen Konzepten für die Sommermonate. Das war Global, das Umweltmagazin. Mein Name ist Katja Jansen. Danke fürs Zuhören.